In der aktuellen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Johannes Eggestein über das Wiener Derby, sein Tor, vor allem auch seine Vorlage. Wir sprechen über seinen Bruder, wir sprechen über seinen Vater und wir sprechen auch über sein Psychologiestudium. Peter Packhut ist impressed.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 272.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis nach dem Wiener Derby und es freut mich ganz besonders, dass wir heute wieder in einer illustren Runde zusammengekommen sind mit Johannes Eggestein, gestern ein Tor und ein Assist im Wiener Derby gemacht. Hallo Jojo.
Freut mich.
Danke. Peter Backhult, der in seinem Leben auch etliche Derbys gespielt, gecoacht und das gestrige sicherlich vor dem Fernseher erlebt hat. Servus Peter.
Servus.
Und Martin Konrad, der das Spiel gestern kommentiert hat. Also wie viel der Derby war das eigentlich von dir, dass du kommentiert hast? Zählst du mit?
Kann ich dir nicht sagen, aber ich gratuliere dir zur Einladungspolitik. Ja. Man of the Match heute hier.
Manchmal muss man Glück haben.
Ja, weil wir können es durchaus sagen, nicht? Wir haben ihn schon eingeladen, bevor das Spiel war und nicht erst danach.
Wir sind relativ froh, dass er gekommen ist, ja. Sagen wir mal so. Wie war so der heutige Tag? So als Derby-Sieger, als Fan steht man da eh immer ganz gern auf und freut sich, wie ist es als Spieler? Was tut weh? Wo zwickt's, wo zwackt's? Oder ist alles fein, wenn man ein Derby gewonnen hat?
Dann ist erstmal alles fein. Das kommt dann die Tage, wenn das Adrenalin sich gesetzt hat, kommt es dann ja in den Beinen ein bisschen. Aber nein, wir haben natürlich alles reingeworfen, sind, glaube ich, auch sehr zufrieden mit unserer Leistung und tut natürlich gut, ja nach dem Spiel gegen Salzburg jetzt noch einen draufgelegt zu haben.
Peter, wenn man ein Derby gewinnt, wie lange hält dieses Hochgefühl an?
Die ganze Woche, muss man schon sagen. Also zumindest zu unserer Zeit war es so, das ist einfach... Im Endeffekt für die Wiener, jetzt ist eine andere Zeit. Zu meiner Zeit waren halt doch bei beiden Vereinen, da haben eigentlich mehr Wiener gespielt wie Ausländer. Und damit ist das ein bisschen eine andere Generation. Aber für uns war das da wie immer das wichtigste Spiel des Jahres. Und das lebt die ganze Woche, legt man. Ferm ist natürlich umso schöner, Torschützen da dabei zu sein, bis auf das zweite Tor, das was er da unabsichtlich vorbereitet hat mit der Ballmitnahme beim zweiten. Aber das sind einfach diese schönsten Momente. Wiener Derby, das zum Gewinnen. Ich habe halt den Genuss gehabt, auf beide Seiten zum Stehen, aber das nimmt man einfach mit die ganze Woche.
Ja, aber dann reden wir vielleicht gleich über das zweite Tor. Martin, du hast das kommentiert, also diese Ballmitnahme, die Kerze nach oben, den Abwehrspieler damit verwirrt, hätte er nicht besser machen können, oder?
Ich glaube, er müsste uns jetzt einmal sagen, wie sein erster Plan war.
Oder war das der erste Plan?
Der Plan B war perfekt, aber Plan A war wahrscheinlich anders, oder?
Ja. Ja, man muss immer auch einen Plan B haben, ne? Also das ist wichtig, glaube ich. Aber der Plan A war eigentlich, einen seitlichen Kontakt zu nehmen, ihn mit nach rechts zu nehmen und von dort aus dann das Spiel weiter fortzusetzen. Ist mir nicht ganz gelungen, der Ball ist dann in die Luft gekommen. Ich glaube, ich habe meine eigenen Mitspieler damit auch ein bisschen verwirrt, aber ja, im Endeffekt ist die Situation dann, glaube ich, gut gelungen. Ich habe den zweiten Kontakt dann, glaube ich, super mitgenommen zur Seite und das Spiel fortgesetzt und dann einen guten Doppelpass mit dem Sanello spielen können. Ja, und dann war natürlich auf der rechten Seite, ich wusste dann, dadurch, dass sie in der Viererkette spielen, schieben sie durch und dann ist meistens unser Fünferkettenspieler frei auf der rechten Seite und da habe ich Reini schon anstürmen sehen. Ackert ja immer ganz schön bei uns und hat sich dann, glaube ich, auch das Tor verdient.
Genau, er ist kein Torgarant, muss man dazu sagen, hat auch davor die Chance vergeben. Also insofern ist jetzt nicht so klar gewesen, dass dann gleich 2-0 steht.
Nein. Aber nach einem 80-Meter-Sprint muss man dann mal die Ruhe haben.
Das wollte ich wohl sagen und den hat er zwar nicht scharf, aber sehr platziert in die Ecke gesetzt, also hätte man, glaube ich, nicht besser machen können.
Und übrigens Gratulation, wollte ich nur sagen, der Johannes Eggestein hat ja jetzt doch schon öfter gegen Rapid gespielt, mit dem LASK nie getroffen, auch im Herbst 2 Torvorlagen, aber eben nicht getroffen und gestern erstmals auch genetzt.
Ja, das stimmt, mit dem...
Na, geht schon. Du noch.
Ja.
Du
bist der Gast. Und nämlich sehr schön Wolle.
Ja, mit dem LASK hatten wir damals immer die ein oder anderen Schwierigkeiten gegen Rapid. Ja. Das waren immer sehr messerscharfe Spiele. Meistens auch die gleichen Systeme aufeinander. Und jetzt hatten wir ja mit Austria 2 super Spiele, die wir, glaube ich, auch verdient gewonnen haben.
Ja. Und 2-0 gefällt mir sehr gut beim Ranftl, dass er ist ja wirklich ein Spieler, der was hochaktiv ist über das ganze Spiel. Also den Einfanger, da musst du schon als Gegenspieler tun wir immer laut, weil der wirklich die rechte Seite bei der Austria beackert, vorne wie hinten, immer sehr solide tut, macht. Und diesmal war er sehr geschickt, muss ich sagen. Er hat nicht einfach blind draufgehauen, wo er oft in Situationen kommt, wo er dann mit dem Riss schießt, für die, mit dem Spann. Und
ne, das war's. Hab ich schon verstanden.
Und diesmal sehr clever. Die ja. Vorlage war schon ideal und er lässt sie einfach, man hat gesehen, im Lauf habe ich ihn schon beobachtet, wie er sich Zeit lässt, wie er wirklich schaut und eigentlich mit der Innenseite richtig ins lange Eck. Das schaut natürlich unheimlich nicht gut für den Hedl aus, weil alle dann wieder auf ihm losgingen, aber der war so platziert geschossen, das sind einfach diese Zentimeter, die was halt dann entscheidend sind und er schiebt dann mit der Innenseite auch mit gewissem Tempo, aber ideal genommen und freut mich für den, weil er ist wirklich ein toller Bursch und ein netter und der was auch wirklich sich in jedem Spiel aufopfert und nach hinten wie nach vorne arbeitet.
Aber auf alle Fälle sagen ja auch viele Spieler, lieber einer, den man in der eigenen Mannschaft hat, als gegen den man spielt. Kann man das so?
Ja, auf jeden Fall.
Also im Training lieber Ramftl in der eigenen Mannschaft haben.
Ja, zum Glück ist das meistens der Fall, aber na, gegen ihn ist es schon unangenehm. Er ist ein unangenehmer Spieler, ein ekliger Spieler, der auch nie aufgibt. Selbst wenn du an ihm vorbei bist, kommt er dann irgendwie trotzdem nochmal von hinten wieder an, wo du dich auch fragst, also
hörst
nie auf irgendwie so. Deswegen ja, sehr unangenehmer Spieler.
Genau. Martin, du hast das Spiel gestern kommentiert, habe ich schon gesagt, wie wichtig ist Johannes Eggestein für diese Austria-Mannschaft? Nicht nur im gestrigen Spiel, vielleicht auch über den ganzen Saisonverlauf. In der Bundesliga jetzt 19 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen, also 14 Scorerpunkte. Das sind enorm gute Werte.
Ja. Also laut unserem Dienstleister sind es, glaube ich, 13 Scorerpunkte. Die sind da sehr genau, was die Torvorlagen betrifft, machen wir. Aber 7 Tore, da einigen wir uns drauf. Die stimmen.
Bleiben wir bei den 7 Toren.
Ja. Und trotzdem ist er in Führung. Auch wenn es 13 oder 14 sind, weil Havel hat auch 13. Also er ist in der Scorerwertung vorne. Damit habe ich schon viel gesagt. Ich finde, was den Johannes auszeichnet, ist ja, dass er bei dieser Austria gesetzt ist als Spieler, der einerseits im Idealfall einen Botic auch mit bedient. Und jetzt, wo der ausfällt und wo auch Sakaria kein Thema ist, muss er sogar eine Etappe weiter vorne sein und erfüllt das auch. Also ich würde mal so sagen, er hat natürlich jetzt den Druck, sich nicht verletzen zu dürfen. Denn das wäre für ihn persönlich, aber für die Austria ganz bitter.
Hat die Lücke Melon sehr gut geschlossen.
Und das kommt noch dazu.
Also dass er hat jetzt viel mehr Freiheiten vorne. Er kann sich bewegen in seinen Raum, in seiner Institution, was er sich momentan denkt und macht es natürlich auch sehr gut, kann die Bälle gut festhalten, hat einen guten Abschluss, aber er ist auch in dem Moment auch immer anspielbar und immer beweglich und das zeichnet er momentan auch da vorne aus.
Vielleicht dann sagen sie die falsche 9, gell?
Oder irgendeine falsche Haltung.
Wo ist eigentlich Ihre Lieblingsposition? Also wie würden Sie jetzt Ihre Lieblingsposition in der Offensive beschreiben? Weil Martin hat schon gesagt, auf vielen Positionen einsetzbar, auch mit vielen unterschiedlichen Aufgaben, die Sie teilweise haben. Sie können ja auch ein bisschen hängen spielen, Sie können ganz vorne spielen, Sie können in einem Zweiersturm spielen, in einem 4-3-3, im Prinzip auch alles möglich. Gibt es eine Position, wo Sie sagen, eigentlich, also das ist genau meins? Oder ist es genau das, was Sie jetzt tun?
Ja, schon. Ich sag mal, früher haben noch deutlich mehr Mannschaften auch in einem Doppelsturmsystem gespielt, wo ich sage, tendenziell ist das sicherlich auch eine Kombination, die mir sehr liegt. Entweder mit einem vielleicht schnellen Spieler, den ich auch in Szene setzen kann, oder mit einem großen Stürmer, wo ich so ein bisschen drumherum arbeiten kann. Aber ich mag schon sehr gerne jetzt als so eine hängende Spitze zu spielen, immer wieder auch Bälle im Neuner, im Zehnerraum zu fordern. Und das Spiel auch ein Stück weit mitzutragen, mit nach vorne zu tragen und auch zu gestalten und dann auch Spieler um mich herum zu haben, die dann die Tiefe belaufen und mein Spiel auch so ein Stück weit verstehen. Und ich glaube, das passt aktuell zusammen, obwohl man ja bei uns schon auch sagen muss, dass der Noah und der Manni uns dann natürlich schon offensiv auch ein Stück weit abgehen. Gerade dann auch, ich sag mal, wenn man vielleicht dann nochmal von der Bank auch was Frisches bringen will, was Neues bringen will, da merkt man dann schon, ich fand auch letzte Woche gegen Salzburg, dass wir da dann dann manchmal schon noch ein bisschen was missen. Also die beiden würden uns auf jeden Fall schon nochmal gut tun. Aber ja, klar, ich mache mir da jetzt keinen Druck bezüglich der Verletzung. ich versuche mich immer professionell vor- und nachzubereiten. Und bis jetzt hat das eigentlich immer ganz gut in meiner Karriere geklappt. Und das sind Dinge, die ich jetzt sowieso nicht im Endeffekt dann beeinflussen kann.
Ja, so das Richtige. Für mich schon wieder entscheidend, hängende Spitze. Das bedeutet, er kann sich, wenn du reine Spitze vorne bist, bist du immer im Fokus der Abwehrspieler. Hängende Spitze, das ist auch das, was ein bisschen auch jetzt in der neuen Generation ein bisschen verloren geht. Diese Stürmer, die was ganz vorne gespielt haben. Ja, die was einfach bei den Verteidiger im Aufkommen waren und dann ist immer das gekommen mit, warte, ich lass mich mehr fallen oder man sagt hängende Spitze und da sieht man ja, wer als hängende Spitze, weiß der Verteidiger oft nicht, muss ich nachrücken, gehe ich nach mit ihm oder lasse ihm den Raum und in dem Moment hat er den Raum, sieht man auch eben zum Beispiel bei dem zweiten Tor, er ist einfach diese zwei schariert vorn Verteidiger schon, auch wenn er ein bisschen gut vorbereitet war, sagen wir mal so, oder selber vorbereitet hat, aber wo er den Ball direkt
spielt. Das lässt sich nicht los, hat dieser
Ball. Nein, weil der Ball gar nicht zum Direktspielen gegangen war. Also, man braucht sich die Szene nur anschauen.
Ja,
also,
ja Trainer.
Ja, der Stürmer.
Das auch noch.
Ja, weil ich das selber kenne. Also, ich hätte gar nicht gewusst, wo der Ball jetzt da wie es den direkt spielen willst. Und so hast du dann super vorbereitet, ne? Und für den Verteidiger natürlich. Aber das mit hängender Spitze ist natürlich, weil er dann immer in einem Raum steht, wo der Verteidiger nicht rausschieben kann, Mittelfeldspieler kann nicht zurückziehen, dort anspielbar, dort musst du halt dann ballsicher sein.
Aber das ist entscheidend.
Ich wollte noch wegen Hängen sagen, ne?
Über Johannes Eggestein, dass er ein Spieler ist, der auch diese Räume erkennt.
Nein, absolut, das sieht man schon beim ersten Tor.
Das ist ja schon mal das Wichtige, ne? Diese Räume auch zu erkennen, wo es gefährlich sein kann, wo ich vielleicht Ketten aussehen kann. Ne?
Oder Erfahrung. Und wenn Hängend, wollte ich nur ergänzen, man sieht es übrigens auch auf ganz hohem Niveau bei Harry Kane, was der mittlerweile macht, wie der sich zurückfallen lässt, wie der auch dafür sorgt, dass er die Mitspieler einsetzt und möglicherweise auch den Gegner dadurch.
Gut, der ist momentan nur für selber schießen zuständig.
Ja. Und ja, aber Johannes
hätte ich auch. Der kriegt aber die Bayern genug.
Ja, auch.
Darfst du
auch? Ja, drei der sieben Tore.
Ja. Schaut man sich dann so Spiele von Harry Kane oder schauen Sie sich Spiele von Harry Kane an und analysieren dann auch, okay, wie er das macht, was kann ich für mein Spiel nehmen oder sagen Sie, es ist eigentlich was anderes, was der betreibt mit den Bayern?
Nein, auf jeden Fall. Also Harry Kane ist auch ein Vorbild von mir. Aufgrund seiner Art und Weise, wie er das Spiel prägt, wie er sich auch in den Dienst der Mannschaft mit einbringt. Und ich glaube, ja, für mich Harry Kane ist jetzt schon noch ein klassischer Neuner eher tendenziell, der vielleicht ein bisschen hängender agiert als die meisten anderen, wie so ein Lewandowski zum Beispiel, der ja eher dann schon im Strafraum zu finden ist. Aber gerade für mich ist es natürlich so, dass ich jetzt nicht der klassische Neuner bin und ich auch sagen würde, so meine Spielkomponente, mein Spielertyp ist heutzutage auf der Position jetzt nicht mehr allzu viel zu finden. Das waren früher in der Bundesliga vielleicht dann schon eher nochmal so Spieler wie ein Max Kruse und auch vielleicht ein Stindl so ein bisschen, die diese Komponente mitgebracht haben. Und da suche ich mir dann schon auch immer gezielt Spieler, wo ich ja mir was abgucken kann, was heutzutage auch einfach noch gut funktioniert und was ich dann in mein Spiel auch ein bisschen integriere. Und da ist Harry Kane sicherlich einer von denen.
Ja, aber wollen wir jetzt nicht zu sehr abschweifen, bleiben wir noch kurz beim Wiener Derby. Wie haben Sie so gestern das Spiel erlebt? Stimmungstechnisch war Ihr zweites Wiener Derby, das erste wieder zu Hause mit eben den Auswärtsfans dann auch noch dabei. Der Gegner in einer schwierigen Phase Krise, sagen manche, kriegt man das dann als Spieler eigentlich mit, wenn der Gegner gerade in dieser Phase steckt, auf dem Feld, die Abläufe, die passen bei denen nicht, der kann mit dem nicht, das ist unsere Chance. Kriegt man das mit?
Ja, man hat dann schon bei Rapid gerade auch mitbekommen, dass da eine gewisse Unsicherung da ist, dass die Abläufe vielleicht auch nicht so perfekt stimmen. Neuer Trainer ist da, sie versuchen sicherlich auch das eine oder andere irgendwie neu zu finden. Das merkt man dann auch auf dem Spielfeld schon. Ich glaube dann auch, dass die Unruhe insgesamt dann auch vielleicht von den eigenen Fans, aber auch in dem Verein da auch vielleicht ein bisschen eine Rolle mitspielt und wir auf der anderen Seite aber auch eine Vorbereitung hatten, die sehr, sehr gut war, wo wir nochmal das ein oder andere auch einstudieren konnten, Abläufe einfach schärfen konnten, weil das ist uns dann im Sommer schon ein bisschen abgegangen, glaube ich auch mit den Abgängen dann von Maurice und Fitzi und ich bin neu gekommen, habe die Vorbereitung aber nicht mitgemacht, noch ein, zwei andere nicht deutschsprachige Spieler auch dabei gehabt und dann hast du halt dieses Wellenartige, so wie wir es dann auch in der Hinrunde hatten und ich glaube, da haben wir uns dann auch deutlich stabilisiert und hinzu kam dann vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit bei Rapid Wien, weshalb es dann vielleicht auch zu so einem, ja, finde ich, schon deutlichen Spielverlauf kam, wo ich sage, tendenziell machen wir eher das 3-0, als dass das Rapid Wien da irgendwie auf das 2-1 rankommt. Ne?
Peter, wie siehst du die aktuelle Situation bei Rapid?
Sehr schwierig. Jetzt ist der dritte Trainer. Man sieht einfach diese Verunsicherung. Ich war auch vorige Woche im Stadion gegen Hartberg. Die Abläufe, man redet immer heutzutage von Abläufen, da ist, das harmoniert im Moment überhaupt nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Die, für mich sind auch, vor allem im Hartberg-Spiel hat man auch gesehen, aber auch gestern hat man das wieder gesehen, es sind mehr Spieler in der eigenen Hälfte vorhanden, als wie, dass man mal rausschiebt, den Gegner auch mal dementsprechend da nachschiebt. Und es ist einfach diese Verunsicherung bei Rapid drinnen. Es fehlt ja einfach das Erfolgserlebnis. Sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Das ist aber bei Rapid ganz normal, bei Austria auch. Also das sind die großen Vereine. Aber bei Rapid hat noch mehr Unruhe von der ganzen Tradition her und auch medienmäßig. Und du merkst halt momentan bei Rapid halt einfach, jetzt ist natürlich ein neuer Trainer, der was ganz andere Strukturen mitbringt, der was natürlich im Verein wahrscheinlich aus Namen kennt, aber nicht dieses Ganze, was drumherum noch bei Rapid passiert. Und der musste da erst in das Ganze, er kennt ja die Mannschaft auch nicht, dementsprechend sind jetzt momentan bei Rapid einfach Situationen, die was man keinen Trainer wünscht, aber es hilft nichts, man muss jetzt in Ruhe weiterarbeiten, man muss schauen, dass man auch jetzt dementsprechend, ich weiß, das ist,
ich will nur ein bisschen helfen. Das ist lieb von dir. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist ja, ist es ein Qualitätsproblem oder ist es auch ein, oder ist es ein mentales Problem? Weil halt eben Fußball ist ja auch ein Kopfsport im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, da sind wir zu weit weg, da bin ich zu weit weg, was in die Spieler geht. Das ist halt vielleicht, glaube ich, es wird überall ein bisschen sein. Kabinensprache, weiß ich nicht, wie momentan gesprochen wird, in der Kabine. Dann hast du sicher natürlich Grüppchen, die hast bei jedem Verein. Und das eine funktioniert mit dem anderen im Moment nicht. Und es fehlt einfach dieses Erfolgserlebnis. Jetzt hast du Estaviano verloren, jetzt kommt schon das nächste Spiel. Du musst wirklich aufpassen unter die ersten sechs. Ich glaube, das ist das Minimalziel, dass man sagt, hoppala, wir müssen schauen, dass wir in das Meisterplayoff kommen. Wie aber das funktioniert.
Hast du das Gefühl, dass die Rapid in diesen drei Spielen diese Punkte macht, um unter die Top 6 zu kommen?
Also wenn ich das Hartberg-Spiel hernehme und auch das gestrige Spiel, dann wird es schwierig. Auch das Pokalspiel, was erschreckend war gegen Ried, wo du überhaupt keine Torschuss gehabt hast, dann sind da 45. Minuten das erste Mal aufs Tor überhaupt geschossen, aber für mich sieht man einfach, und wenn du oben sitzt als Trainer und du siehst die Raumaufteilung von Rapid, die stimmt im Moment für mich nicht, aber das ist natürlich jetzt mit der neue Trainer will natürlich auch sein Ort und sein System da reinbringen und das funktioniert im Moment nicht, weil einfach gewisse Umstände nicht so funktionieren, wie es sein sollte.
Was sagst du zu dem, was dann ganz am Schluss dieses Spiels noch passiert ist? Johannes Eggestein hat sich gestern schon dazu geäußert. Gab dann eben wieder Ausschreitungen, die Teams mussten rein, dann wieder raus, dann wurden noch diese 4 Minuten nachgespielt. Wie siehst du diese Thematik?
Kennt man schon alles, sage ich, 20 Jahre lang.
Glaubst du, wird
sich Ich erinnere nur 2011, damals der Plattsturm, auch im Davi, war damals im Weststadion. Da war es aber angekündigt, weil da war schon vorher angekündigt,
macht's aber nicht besser,
sollten wir das Derby, sollten wir hinten noch sein, passieren. Aber es, wie man das jetzt aus der Welt schafft, das wird ein großes Geheimnis sein. Also man kann nur appellieren und kann nur hoffen, dass irgendwann Vernunft einkehrt, weil du kannst nicht jedes Mal ein Derby abbrechen oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht, das ist nicht im Sinne des Fußballs. Und auch im Sinne der Zuschauer, weil es sind ja nicht alle, die was ins Stadion gingen, dafür, dass man da jetzt da solche Aktionen liefern. Wie du das aus dem Griff kriegst, da müssen sich die Vereine Gedanken machen.
Sicherlich auch für den Kommentator, Martin, bei solchen Spielen immer wieder eine unangenehme Situation, weil man jetzt nicht genau weiß, wie lang ist die Unterbrechung, wie macht der Schiedsrichter jetzt weiter. Na klar, es gibt das Protokoll, das kann man ganz klar dann ablesen, aber das sind halt dann schon noch Zeiten, wo man Worte finden muss, um diese Situation zu beschreiben, oder?
Ja, natürlich. Unangenehm, wobei gestern einerseits auch unangenehm, weil es war ja ein Eiskasten. es hat minus ein Grad gehabt und irgendwie war man, irgendwie, ja, aber mit Wind und so. Also minus ein Grad, es war eigentlich schon die 90 und irgendwie waren alle jetzt bereit, dass das Ganze jetzt beendet ist und dann kann man, hat man Ruhe. Und ich wollte nur sagen, dann gibt es da nochmal 15 Minuten zusätzlich, weil so lange hat es dann insgesamt gedauert, bis dann diese 4-5 Minuten nachgetragen wurden. Zum ersten, zum zweiten, aber sonst in meiner Position, es ist trotzdem einfacher als dort in den angrenzenden Rängen, absolut, bei den Gästesektoren, wo Familien sind, wo Menschen sind, die sich auf Fußball spielen, bei wirklich brutalen Bedingungen, äußeren Bedingungen, klimatischen Bedingungen anschauen und dann gibt es auf einmal Feuerwerkskörper, die dort durch die Gegend fliegen.
Ja, das ist im Summen auch wurscht.
Aber wurscht.
Das jetzt im Sommer
aber, mal, aber ich so warm, kommen zu einem Spiel, ja, wollen ein Fußballspiel sehen und das ist ja angenehmer vielleicht vom Fernseher, ja, als dann dort, wo es 0 Grad hat und dann hast du am Schluss möglicherweise auch Angst, dass du dich verletzt, weil es da ein paar Menschen gibt, die nicht bis zur Nase denken. Also insofern äußerst unangenehm. Du hast das schon gesagt, nicht zum ersten Mal. Auch ich hatte schon Spiele in Wiener Davis, wo ich genau in dieser Situation war. Schade ist es, dass es offensichtlich nicht möglich ist, da dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Und ich würde es aber wünschen, weil es, glaube ich, auch insgesamt für den österreichischen Clubfußball wichtig ist, dass so etwas nicht passiert.
So ist es. Ich glaube aber, dass es schon eventuell eine Lösung gibt, dass man eben sagt, so wie es jetzt der Rapid, glaube ich, verkündet, keine Gästefans
bis mehr. Auf weiteres, ja.
Bis auf weiteres.
Beim Derby.
Ja. Schon, aber da sind
ist ja... Ist zwar schade für jeden Fan,
der was gern... Da sind tausend dabei, die wollten sich auch noch das Fußballspielen
schon. Ja, es ist, aber ja, vielleicht, kriegst du es dann im Griff, dass man sagt, okay, die Wiener Davis spielen halt ohne Auswärtsmannschaft der Fans, dass da vielleicht eine Beruhigung ein.
Dann heißt es wieder keine Kollektivstrafen, ne? Die sagen mir, es ist halt immer der Punkt. Ne?
Ja, du kannst das dran wieder, aber genau, irgendwie musst du schauen, dass du das im Griff kriegst. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, es gibt ja andere Länder, wo es ja auch schon passiert ist, wo man gesagt hat, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist es in Glasgow so. Wenn Celtic
gegen... Oder Personalisierung. Der Tickets natürlich. Es gibt viele Möglichkeiten, wo du natürlich gewisse Dinge dann von vornherein einmal abstellst, weil es einfach dann schwieriger ist, beziehungsweise auch manche Menschen nicht bereit sind, vielleicht sich zu personalisieren lassen. Das heißt, wir brauchen gar nicht drehen, aber ich finde es dann auch prinzipiell schade, dass man dann ein Derby hat, wo es ja prinzipiell, zumindest während des Spiels, war ja der Support, korrigiere mich, durchaus gegeben, und zwar für beide Mannschaften. Ja. Absolut. Ja. Dann gab es eben die Frustentladung, die durch nichts zu entschuldigen ist. Und das ist eigentlich das Traurige. Und es würde ja möglicherweise eine Strafe geben für Rapid, dann nicht nur in einem Derby, sondern auch in einem Spiel gegen Sturm und auch in einem Spiel Salzburg, gegen Salzburg oder LASK.
Man darf jetzt nicht nur die zwei Wiener Vereine verteufeln, genau, sondern es gibt zwei andere Vereine auch noch in Österreich, wo es auch jedes Mal zu...
Du meinst WSG und Hartberg?
Nein, das weniger. Okay. Dort weniger. Okay.
Aber wir wollen dieses Thema jetzt auch gar nicht zu sehr ausbreiten. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch, Johannes. Waren Sie in Ihrer Karriere, ich meine, Sie haben dann doch schon das eine oder andere Spiel gemacht, für St. Pauli gespielt, Bremen gespielt, auch unzählige Nachwuchsspiele in Antwerpen gespielt, jetzt eben bei der Austria. Waren Sie schon mal so knapp vor einem Spielabbruch?
Wir hatten damals gegen Hannover 96 mit St. Pauli Ausschreitungen im Fanblock, auch mit der Polizei. Da kam es tatsächlich auch zu wilden Schlägereien. Weniger dann jetzt mit Feuerwerkskörpern, aber das war schon auch sehr extrem. Und ich glaube, da stand auch kurz ein Spielabbruch im Raume, ähnlich wie bei uns. Das war aber noch deutlich früher im Spiel, was dann sicherlich nochmal deutlich komplizierter geworden wäre. Deswegen kenne ich solche Situationen schon. In Deutschland kommt das leider auch immer wieder vor. Ja, sind unschöne Szenen, die man sich nicht wünscht. Ja.
Aber dann kommen wir jetzt vielleicht wieder zum Sportlichen, bevor wir vielleicht ein bisschen in die taktische Analyse des Derbys noch gehen, würde mich noch interessieren. Wie ist denn eigentlich so ein Alexander Dragovic und ein Manfred Fischer in dieser Woche vor einem Wiener Derby, diese hochemotionalen Spieler? Sind die im Training nicht auszuhalten oder wie ist das? Weil im Spiel, also Alexander Dragovic hat, glaube ich, Emotionen für 27 Spieler in sich.
Ja, da merkt man,
war der Drago nicht so...
Nicht immer da, so, aber...
Der war erstmal die Woche ein bisschen krank auch, ne?
Derby-Fieber.
Derby-Fieber, genau. Nein, aber beim Drago merkt man dann schon, dass er dann gerade bei solchen Spielen dann nochmal ein bisschen hochfährt und ich meine, ein bisschen mehr hochfährt und ich meine, er hat ja schon einiges auch in seiner Karriere gesehen, aber ich glaube, das ist ihm dann auch einfach eine Herzensangelegenheit, das ist ihm ja persönlich wichtig und da merkt man schon, dass er einfach ein bisschen hochfährt, auch wenn er dann diese Woche jetzt krank war. Beim Mandy ist es genau das Gleiche eigentlich, Und ich glaube auch, dass es uns gut tut vor solchen Spielen. Also ich habe bis jetzt immer das Gefühl gehabt, gerade auch weil dann ja doch auch viele Spieler dabei sind, die jetzt vielleicht nicht aus Wien kommen oder die vielleicht auch nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen und das dann vielleicht auch nicht so aus der Kultur heraus kennen, das dann aber auch zu verdeutlichen, welchen Spirit so ein Derby haben kann und mit welcher Energie man auch in so ein Spiel reingehen muss, glaube ich, ist wichtig. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der uns dann, bei uns vielleicht ein Stück weit mehr vertreten war als bei Rapid dann auf der anderen Seite. Ne?
Ja, es hat sich die Mannschaft rund um Stefan Helm natürlich ideal auf dieses Derby vorbereitet. Waren Sie überrascht, dass Rapid genau dieses Spiel anbietet, auf das man vorbereitet war und eigentlich in der Austria ins offene Messer gelaufen ist?
Ja, überrascht jetzt in dem Fall nicht, weil wir natürlich wussten, wie Rapid auch spielen möchte unter dem neuen Trainer auch. Wir haben uns natürlich darauf vorbereitet. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass wir überrascht waren. Letztendlich kann ich jetzt die taktische Herangehensweise nicht bewerten. Ich weiß nicht, was intern dort besprochen wurde. Wir haben uns einfach auch auf das konzentriert, was wir machen können. Und wir haben auch für uns gesagt, ich glaube, das hat man gegen Salzburg auch schon gesehen, dass wenn wir an unserem Limit sind, wenn wir unsere taktischen Aspekte zu 100% auf den Platz bringen, so wie wir uns das auch vorgenommen haben, mit der zusätzlichen Energie, die uns vielleicht auch so ein bisschen in der ersten Phase der Saison abgegangen ist, wo wir halt dieses Auf und Ab hatten, wenn wir das bringen, dann können wir wirklich jeden Gegner in dieser Liga auch schlagen und auch wirklich gefährlich werden. Und ich glaube, das haben diese zwei Spiele auch gezeigt.
Was war Ihre Vorgabe, gegen Rapid zu machen? Was hat euch der Trainer mitgegeben?
Eigentlich
gegen Rapid zu machen. Oder war von Haus aus, ihr wollt euch ein Spiel eigentlich, das was...
Ja. Ja, tatsächlich haben wir uns vom Gesamtpaket auch stärker eingeschätzt, als das Rapid aktuell vielleicht auch in der Lage ist zu spielen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich vor allem darauf fokussiert. Natürlich hat man so kleine taktische Kniffe, ne, die man dann schon nochmal bringt. Aber grundsätzlich ging es schon vor allem viel um unser Spiel. Und das hat uns auch gut getan.
Wobei mich aber interessieren würde, die Austria hat ja über die Saison gesehen, immer so zwischen 50 und 52% Ballbesitz und jetzt gegen Salzburg und Rapid deutlich weniger. Also gegen Salzburg waren es, glaube ich, 25% oder 28% und gegen Rapid waren es am Ende um die 40. Zwischendurch waren es sogar ein bisschen weniger im Laufe des Spiels, aber ich meine, aufgrund des Spielstandes ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass der Gegner mehr den Ball. Aber ich will damit nur sagen, euer Spiel ist ja prinzipiell, und wir kennen auch Stefan Helm, ja doch eher darauf auch ausgelegt, und auch weil ihr oft gegen Gegner spielt, die auch sich sehr defensiv verhalten, mit Ball zu agieren. Da muss ich dann bewusst natürlich schon sein, dass wenn ich gegen Salzburg spiele, wenn ich gegen Rapid spiele, möglicherweise auch gegen Sturm Graz spiele, dass ich dann vielleicht eine andere Variante wähle oder eben dem Gegner auch in einer gewissen Weise auch den Ball überlasse. Oder ist das in dem Fall kein, oder?
Das ganze Spiel war, wenn du bis zum 1-0 schaust, war es eigentlich eine Partie, wo, sage ich jetzt einmal, nichts passiert ist. Weder links noch rechts, egal ob Ballbesitz dort mehr oder weniger war, aber Austria ist einfach sehr gut gestanden. Rapid hat im Ballbesitz wenig Optionen nach vorne gehabt und dieses 1-0, was natürlich immer ein Dosenöffner ist, wieder ins Phrasenschwänzchen, aber dieses 1-0 bewirkt ja das genau, was die Austria wahrscheinlich vorgehabt hat.
Genau, gestern
Führung.
Minute hat das alles schon Chance gehabt. Ne? Das war schon
Möglichkeit. Aber mit den 1-0 spielst du natürlich als Heimmannschaft, spielt alles für dich. Ne? Du brauchst vorne nicht mehr unbedingt pressen, weil man hat ja gesehen, bis zum 1-0 hat auch die Austria nicht immer ganz vorne gepresst beim Ausspielen. Ja, sie haben sie auch dann immer dann fallen lassen, vor allem wenn dann Rapid sicherer im Ballbesitz war, haben sie sich ja auch so bis auf den 40er zurückgezogen und dort dann sehr gut gearbeitet mit den drei da vorne. Und da hat man dann schon gesehen, hoppala, sie warten auch ab. Und erst dieses 1-0 hat dann wieder alles wieder in die Hände gespielt. Man weiß, hoppala, Rapid muss mehr jetzt für das Ganze tun. Und die Austria hat das dann sehr geschickt gemacht, hat Rapid im Ballbesitz lassen in einer Zone, die was für Öffe zählt, weil da passiert nichts, es ist nicht vor das Tor gekommen, sondern man hat die Räume gesichert und hat immer da gewartet auf diesen Ballbesitz. Und so passiert auch dieses 2-0. Weil wenn man genau schaut, wie viele Austria-Spieler das wirklich bei dem Angriff dabei waren, waren es genau 3 Spieler. Der Ramftl ist da, 1, 2 und der Ramftl mit seiner sauberen Arbeit wieder
und hat den Angriff gehabt,
der was aber gut geführt war, aber dann im Zentrum wieder schlecht besetzt gewesen ist, klar, weil natürlich mehr Spieler wieder hinterm Ball sind, als wie auch einmal im Strafraum drinnen und diese Umschaltsituation einfach dann perfekt gelöst hat und man sieht, mit 3 Spielern hat Rapid eigentlich das gemacht, die Austria das gemacht, um erfolgreich zu sein. Und das haben sie clever dann ausgespielt. Ne?
Peter, wie steht prinzipiell die Austria gerade für dich da? Der Start in das Frühjahr, eben 2:0-Sieg gegen Salzburg, 2:0-Sieg im Derby, hätte auch in die ganz andere Richtung gehen können, jetzt mit Tuchfühlung auf Platz 1. Was ist für dich das unter Anführungszeichen Geheimnis, dass es bei der Austria so gut läuft im Frühjahr? Ich meine, es sind 2 Spiele, das ist ein kleines Sample,
Vor 2 Wochen oder gehen wir 3 Wochen zurück, wo noch die Cup-Runde war, wo auch Austria immer geredet hat, zugeschaut hat und wo die Austria auch immer davon geredet hat, wir müssen unter die ersten 6 kommen. Man wird schnell vergessen, dass vor 3 Wochen eigentlich noch Carsten hat, hoppala, wir müssen schauen, dass wir überhaupt unter die ersten 6 kommen. Dann kommt dieser...
Heißt,
jetzt ist aber eine andere Situation.
Hat sich noch nicht geändert?
Ist eine andere Situation. Ja. Von der Punktesituation war es ja wirklich sehr gefährlich. Nicht? Ja. Und jetzt hat sich alles auf einmal in die andere Richtung gespielt. Ja. Aber was mich trotzdem immer wieder gefällt, auch durch diese Unruhe, was rundherum um einen Verein passiert, Jürgen Werner und auch da in den Kuratorium oder was ich wie das da bei denen heißt.
Aufsichtsrat
und auch gegen einen Trainer so immer so gestichelt. Und der Helmi macht das aber für mich wirklich hervorragend. Er bleibt da ruhig, er fokussiert sich auf das, was er entscheiden kann. Und das ist für mich das Entscheidende. Alles andere rundherum kann er nicht beeinflussen. Er kann nur beeinflussen, dass er auf Austria erfolgreich spielt. Das haben sie in diesen 2 Runden gemacht. Und man sieht auch, dass die Mannschaft auf ihm hört und auch das, der Fokus auch von den Spielern, das sieht man nach einem Spiel oft immer, wie sie die dann mit dem Helm auch freuen und das ist für mich das Entscheidende.
Ja, untereinander, das würde mich interessieren. Also man hat ja den Eindruck, wenn man das so beobachtet, es ist wirklich eine Einheit, auch gestern wieder, ne? Wie da bis zur letzten Sekunde jeder für jeden alles tut. Das ist gerade im Vergleich zum Gegner hat man den Eindruck gehabt, die teilweise das zwar wollen, aber es geht halt dann nicht. Und bei der Austria, ist das das erste Mal in deiner Karriere, dass diese Mannschaft, oder hattest du schon mehrere solche Teams, Werder, St. Pauli oder auch beim LASK, ich weiß es nicht, wo du das Gefühl hast, da ist wirklich eine verschworene Einheit, auch mit dem richtigen Gefälle an Altersunterschieden, Erfahrung, junge Spieler oder ist es von außen betrachtet gar nicht so richtig?
Ja, ich glaube, allgemein haben wir einen ganz guten Mix in der Mannschaft. Spieler, die Erfahrung haben, Spieler, die vielleicht auch noch weniger Erfahrung haben. Aber ich glaube, bei uns hat auch jeder einfach so seine Rolle. Die Rollen sind klar. Und ich glaube auch gerade der Stefan macht das gut, diese ganzen Themen, die dann auch um den Verein, um gewisse Positionen dann auch da sind, von der Mannschaft wegzuhalten, den Fokus auf dem Wesentlichen, dem Sport, auf das, was wir nämlich beeinflussen können, auch zu halten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für eine Mannschaft. Und die mannschaftliche Geschlossenheit ist, glaube ich, schon von Anfang an in der Saison da gewesen. Da arbeiten wir auch als Mannschaft explizit dran. Wir haben immer wieder mannschaftliche Sitzungen, wo wir das auch thematisieren, welche Werte wir auch innerhalb der Mannschaft tragen wollen. Und ich glaube, das kommt dann gerade auch in solchen Phasen und bei solchen Spielen sehr zum Tragen. Aber auch gerade in der ersten Phase, wo wir, glaube ich, das mit dem Cup, dem Ausscheiden aus dem Cup und dem schwierigen Saisonstart dann auch verdauen mussten als Mannschaft. Aber ich glaube, das haben wir wirklich sehr geschlossen gemacht und da waren viele Themen, die auf uns dann als Verein und als Mannschaft eingeprasselt sind und die dann so zu lösen, ist, glaube ich, schon eine sehr gute Leistung. Ich persönlich muss sagen, dass ich das schon mal ähnlich, nicht in diesem Ausmaß, aber ähnlich erlebt habe auf St. Pauli. Da haben wir das auch, hat es auch einen sehr hohen Stellenwert gehabt, diese mannschaftliche Geschlossenheit und diese Arbeit auch innerhalb des Teams auch immer wieder über vielleicht Themen zu sprechen, die ein Stück weit unangenehm sind, die auch zu adressieren, die Führungsspieler, das auch die Verantwortung zu nehmen und das zu adressieren, wenn da gewisse Themen sind. Und ich glaube, gerade wenn da dann auch so eine Aussprache geschieht und man eine gewisse Ehrlichkeit innerhalb der Kabine auch von Trainerteam zur Mannschaft hat, dann bewirkt das schon was. Mhm. Und dann sind da nicht so unausgesprochene Dinge, die vielleicht irgendwo auf der Strecke bleiben und die dann auch ein bisschen im Spiel dann vielleicht sich äußern in irgendeiner Art und Weise oder Verhaltensweise. Und ich glaube, das kann man bei uns schön beobachten, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen.
Ja, das sieht man wirklich von außen.
Erinnert, ist noch gar nicht so lange her, wo sich der Manni Fischer als Kapitän hingestellt hat und alles in Frage gestellt hat. Ich glaube, da sind wir eh da gesessen und haben das damals behandelt, wo eigentlich nichts zusammengelaufen ist, wo Cup-Ausscheidung und.
Da war,
ja, und wo er ja gesagt hat, warte, wir müssen alles hinterfragen. Und der Trainer eigentlich derjenige war, der was extrem ruhig geblieben ist. Auch wenn er natürlich dann angezählt oder angegriffen worden ist, medienmäßig. Aber das Thema haben wir schon gehabt und da sieht man, wie es im Fußball oft dann schnell geht. Wenn du dann jetzt auf einmal, so wie jetzt, ins frühe startest, machst deine Sachen, gewinnst, ist natürlich dann wieder alles gut und es schaut natürlich jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, optisch natürlich sehr, sehr gut aus. Gar keine Frage. Und wenn man sieht, wie eng das, sag ich jetzt, Platz 10 bis noch immer Platz, sag ich, 3, 4 zusammen ist.
Es gibt keine engere Liga im Moment in Europa als die österreichische, die polnische.
Ist auch
ja, aber ja. Da gibt es jetzt, ja. Also ich weiß nicht, wie es jetzt am gestrigen Tag noch in Polen war, aber davor war es zumindest jetzt noch so, dass die österreichische.
Vor allem um diesen Platz 6, es geht aber einfach.
Sie können darüber diskutieren, ist das
Qualitätsmerkmal
oder nicht? Wollen wir das vielleicht?
Ist ein Spannungsmerkmal.
Ist auf jeden Fall ein Spannungsmerkmal. Ja. Und auf die Austria wollte ich nur sagen, wenn man das über Stefan Helmer und auch Johannes Eggestein auch ist, ich meine, seit 2018 gibt es die Ligareform. 12er Liga und das ist die zweitbeste Punkteausbeute nach 19 Runden. Die beste war übrigens in der letzten Saison. Also es ist zweimal Stefan Helm und ich würde mal so sagen, es ist trotzdem gefühlt eine unruhige Zeit bei der Austria und es ist immer wieder ein Umbruch, auch jetzt im Sommer war ein Umbruch, aber das zeigt es zeigt trotzdem, dass diese Mannschaft mit diesem Trainer in der letzten und in dieser Saison, ich will nicht sagen überperformt, aber doch auf einem sehr hohen Level spielt. Und das hat man das Gefühl, wird oft von außen, auch vom eigenen Anhang, nicht immer so honoriert. Ne? Das ist mein Eindruck. Man sieht
einfach, dass der Helmi das im Griff hat. Dieses ganze Sportliche, was ums Sportliche geht, er das absolut im Griff hat, die Mannschaft auch dementsprechend mitzieht. Ja, du hast natürlich auch 2, 3 Charaktere in der Mannschaft, die was sehr wichtig sind. Nimm den Drago her.
Oder
voilà, der Drago
gestern.
Gehört dazu, gar keine Frage.
Ja, so viel gibt es in dieser deutschen Bundesliga.
Genau so ist. Nein, aber du hast natürlich schon 2, 3 Typen in der Mannschaft, die was auch ein bisschen was zum Sagen haben, und da auch auf die, was die Spieler auch hören.
Fischer, Ranfluss, das sind denn zu unterschätzen. Ja.
Das ist das einfach das Wichtigste in Mannschaftssport in dem Sinn.
Ja, und daraus leitet sich eigentlich gleich eine Frage ab. Wir stellen ja auch immer Fragen an die Community. Und Daniel hat zum Beispiel gefragt, Jojo, was ist möglich in der Saison?
Ja.
Jojo spielen.
Ja, theoretisch kann man natürlich immer jedes Spiel auch gewinnen, das ist ja gar keine Frage. Ja,
wenn wir jedes Spiel gewinnen, ne? Dann.
Aber die Marschrichtung ist für uns schon ganz klar ausgerichtet, dass wir unter die Top 6 wollen. Und dann, glaube ich, gilt es, sich nochmal neu zu setteln und die letzten 10 Spiele dann einfach anzugehen. Und ich glaube, das werden dann allesamt sehr enge Spiele werden. Jede Mannschaft wird sich gut auf den Gegner vorbereiten. Und ich glaube, wir tun gut daran, bodenständig zu bleiben, auch nach diesen beiden Siegen. Wir haben jetzt schwere Auswärtsspiele auch in Altach, in Ried. Ich glaube, das sind unangenehme Gegner. Sehr eklig, teilweise Lask auch zu Hause im tiefen Block. Enge Stadien oder kleine Stadien auch, gute Stimmung, zumindest aus meinen Erfahrungen oder teilweise auch. Und ich glaube, da gilt es sich jetzt auch erstmal vernünftig vorzubereiten und dann den ersten Step zu gehen, unter die Top 6 zu kommen. Und dann, glaube ich, kann man sich auch mit der Zeit dann vielleicht nochmal ein neues Ziel setzen und sagen, okay, was will man eigentlich in den Top 6 dann erreichen?
Aber ist es nicht so, korrigiere mich, so wie die Austria spielt und weil du gesagt hast, tiefer Block, Alltag, tiefer Block Ried, dass eine in der Meistergruppe ist unter Umständen für die Art und Weise, wie die Austria im Moment spielt, die Gegner durchaus, ich will nicht sagen angenehmer, aber zumindest zu bespielen sind und dass dadurch die Punkteausbeute vielleicht dann auch höher sein kann in der Meistergruppe.
Ja, ich meine, jedes Spiel hat so seine eigenen Herausforderungen. Klar, wir, glaube ich, haben jetzt sehr gute Leistungen auch gegen die Top-Gegner gebracht. das würde ich auch gar nicht wegreden wollen, und dass uns das vielleicht auch ein Stück weit liegt, aus so einem kompakten Block zu spielen und Kontersituationen selber dann auch gut ausspielen zu können oder auch mal vorne anzupressen. Aber ich glaube, dass sich unser Spiel insgesamt schon weiterentwickelt hat. Wir sind besser mit dem Ball geworden, besser im Aufbauspiel, und das auch eine Komponente von uns insgesamt ist, dass wir uns jetzt nicht nur über einen Stil definieren, sondern dass wir schon verschiedene Merkmale in unser Spiel integrieren, ob das jetzt mit dem Ball, gegen den Ball ist, das hohe Pressing, der tiefe Block, und ich glaube, das macht uns so schwer ausrechenbar, und das muss nicht nur gegen die Größeren sein, sondern das soll natürlich dann auch gegen die vermeintlich Kleineren sein, aber ja, wir werden das sicherlich in den nächsten Spielen dann auch nochmal genauer sehen.
Es stellen sich natürlich viele die Frage, Johannes, wie sind Sie eigentlich bei der Austria gelandet? Ich meine, Ihre Vita, Sie sind Nachwuchs Werder Bremen, bei Werder groß geworden, dann St. Pauli Zweitligameister geworden, ja, und dann schlagen Sie bei der Austria auf. Mhm. Wie hat das funktioniert? Stefan Helm hat Sie angerufen.
Ja, genau. Also mit Stefan war ich natürlich, habe ich beim LASK schon zusammengearbeitet. Er war damals Co-Trainer und ich habe damals schon seine ruhige Art und Weise geschätzt und seine Sicht auch auf den Fußball. Ich glaube, die kommt meiner Sicht und meiner Art und Weise, meinem Charakter, glaube ich, auch nahe. Und das waren einfach sehr gute Gespräche. Ich habe natürlich auch noch mit anderen Vereinen gesprochen, aber im Endeffekt hat mich dann die Austria am meisten überzeugt. Und ich hatte halt das Gefühl, dass für mich jetzt auch wieder Österreich anstehen könnte. Ich hatte damals eine sehr gute Erfahrung mit dem LASK, wo es sportlich für mich wirklich sehr gut gelaufen ist oder lief, und dementsprechend war das dann so eine Kombination aus mehreren Faktoren, und Wien als Stadt ist natürlich auch nochmal eine Komponente, die man sicherlich im Lebenslauf auch gerne mitnimmt.
Jetzt haben Sie Vertrag bis 2028, können Sie sich vorstellen, länger in Wien zu bleiben, oder sagen Sie, ja okay, damit beschäftige ich mich gar nicht, aber es läuft eigentlich so gut bei der Austria, wo soll ich noch hin?
Naja, jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen, aber das hätte man vielleicht vor ein paar Wochen noch ein bisschen anders gesagt. Also im Fußball ist das immer so eine Sache, ne? Also was man da planen kann und was man da nicht planen kann. Aber ja, ich habe erstmal einen Vertrag bis 28 unterschrieben, und ich fühle mich wohl, ich wurde gut aufgenommen, habe eine sehr wertschätzende Art und Weise mir gegenüber erfahren, und dementsprechend kann ich da erstmal nichts anderes zu sagen. In meiner Karriere allgemein, glaube ich, war es jetzt schon so, dass ich verschiedene Stationen hatte und mir auch immer wieder vorstellen kann, auch nochmal was anderes zu sehen. Aber es muss immer passen. Sportlich muss es auch passen. Ich glaube, ich habe es am Anfang des Gesprächs auch einmal gesagt, dass es für mich als Spielertyp natürlich auch passen muss. Ich glaube, nicht jeder Trainer kann auch was mit meinem Spielertyp anfangen. Das muss auch schon so ein bisschen matchen dann mit dem Trainer, dass er sagt, okay, ich habe für dich auch eine gute Verwendung. Weil ansonsten, glaube ich, passt es dann auch einfach sportlich nicht. Jetzt bei der Austria passt es aktuell, und wie es dann in Zukunft aussehen wird, wird man dann, glaube ich, sehen.
Ja, die Austria versucht zumindest relativ viel, um Johannes Eggestein den Verbleib in Wien schmackhaft zu machen. Nebenbei,
ja, diesen Vertrag habe ich ja noch, oder?
Ja, aber es ist ja noch nicht vorbei. Es ist wieder Psychologie nebenbei studiert, muss man ja auch dazu erwähnen. Also es ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch auf der Universität.
Bevor du auf die Uni kommst, ich nur sagen, er hat einen Vertrag bis 28. Ja. Also ich würde mal sagen, heute in einem Jahr, und wenn er weiter so trifft, könnte ich mir vorstellen, dass die Austria gerne noch ein Jahr vor Ablauf des Vertrages.
Das meine ich ja.
Da kann er noch so nett sein. Aber wenn Sie schon ein bisschen was mitnehmen.
Lass ihn jetzt im Rest der Meisterschaft weiter so treffen, und er wird Torschützenkönig.
Ich nehme mal meine Überleitungen weg.
Dann weiß ich nicht, wie das im Sommer weitergeht.
Okay.
Wenn er jetzt studiert auch, in Wien gibt es genug hübsche Studentinnen, vielleicht gefällt ihm da, weiß man nicht. Also.
Gut, das ist ein anderes Thema.
Ist noch ein anderes Thema, ne?
Also, ja, da können wir auch drüber reden.
Ja, wir sind hier rein sportlich.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Johannes Eggestein in der Akademie schon auch ein bisschen in diese Sportpsychologie reinschnuppern kann, also diese Möglichkeit bei der Austria zu bekommen, ja auch ganz interessant für Sie, oder?
Ja, ich finde das spannend. Also ich studiere selber Psychologie. Es hat damals in Hamburg angefangen, einfach aus dem Interesse heraus, dass ich mir auch gedacht habe, okay, ich kann jetzt hier nicht einfach nur Fußball spielen, ich brauche ein bisschen was mehr.
Und Psychologie.
Psychologie ist hochspannend.
Ist sehr spannend, ja.
Ja, ist, also da in der Psychologie deckt man ja ganz viele Themenbereiche ab. Ne? Also da hat man, Psychologie denkt man so klassisch, Sigmund Freud und so, aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr nur der Fall. Du hast Medizin, du hast Biologie und so viele verschiedene Themen. Und dann kannst du natürlich auch in spezifische Richtungen wie halt eben der Sportpsychologie gehen und dich damit beschäftigen. Und ich habe über den Robert bei uns im Verein Oberneck die Chance bekommen, dann auch in der Sportpsychologie-Abteilung mal so ein bisschen reinzugucken, und habe ich mit dem Flo, der bei uns das macht, Ulrich, genau, unterhalten und der hat mir so ein bisschen die Konzepte, die Art und Weise, wie sie auch mit den jungen Spielern arbeiten, gezeigt. Und das finde ich natürlich auch spannend, weil ich selber weiß, wie es ist, als Jugendspieler dann auch irgendwie in diesen Profibereich zu kommen und da auch erstmal vielleicht so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen zu werden und da vielleicht auch ein bisschen was mit an die Hand zu bekommen, wie ich vielleicht dann auch mit dieser Komponente Leistungsdruck und auch so wie das Klima in einer Kabine sein kann, was da auch erwartet wird, umgehen kann. Da vielleicht dann sich auch mit Leuten zu unterhalten, die in diesem Bereich ausgebildet sind, glaube ich, kann ich nur befürworten und kann ich mir für mich persönlich natürlich auch vorstellen.
Ja, und wenn man einen Blick eben auf Ihre Vita macht, dann ist jetzt die nächste spannende Frage, was ist so das Wichtige für einen jungen Spieler, um dann eben diesen Schritt zu machen in diese Leistungsgesellschaft Fußball? Ich meine, Sie waren bei einer U17-Weltmeisterschaft für Deutschland, Sie waren bei einer U21-Europameisterschaft für Deutschland, dann haben Sie in die deutsche Bundesliga geschafft. Was ist dann so dieser Schritt, den ein junger Spieler vielleicht auch im Kopf machen muss, um sich durchzusetzen in dieser absoluten Leistungsgesellschaft, wo jedes Wochenende quasi Klausurprüfung ist?
Ja, das ist natürlich eine große Frage, glaube ich. Ich glaube, die kann man auch nicht so einfach für alle Spieler beantworten. Das ist ja bei jedem dann irgendwo auch ein Stück weit individuell. Der eine bringt vielleicht schon gewisse körperliche Merkmale oder Voraussetzungen mit, die dann schon mal für einen Sprung reichen. Der andere bringt vielleicht eine gewisse psychische Komponente mit. Ich glaube einfach allgemein, für mich war es damals sehr schwer, diesen körperlichen Step auch zu kompensieren, das von der Jugend damals U19, auch U23 dann zu den Profis, das ist einfach ein enormer Schritt mit 17, 18, dann mit 30-jährigen, ausgewachsenen, erfahrenen Männern zusammenzuspielen. Das ist einfach eine enorme Herausforderung und aus diesem ganzen Komplex ergeben sich dann natürlich auch psychische Herausforderungen. Ich glaube, man muss als Jugendspieler einfach auch die Bereitschaft haben, an sich zu arbeiten, besser werden zu wollen. Das ist, glaube ich, eine große Komponente. Und einen gewissen Ehrgeiz, aber dann auch gleichzeitig das gepaart so mit so einer Geduld. Also für mich war das halt so, ich war halt kein Spieler, der diesen Sprung direkt geschafft hat. Ich habe mein erstes Profispiel mit 19 gemacht, war aber schon mit 18 bei den Profis, also hatte schon eine ganze Phase hinter mir, bevor ich dann mein erstes Bundesligaspiel auch gemacht habe. Und ich musste mich halt adaptieren und ich glaube, da gilt es halt immer wieder so diese Balance zwischen, ja, ich will da unbedingt rein und ich gebe alles und gebe bei jedem Spiel oder Training auch alles. Auf der anderen Seite bin ich dann aber auch geduldig und gebe mir selber die Zeit, auch mich an dieses ganze Profi-Geschehen auch zu adaptieren. Und ich glaube, das ist eine Komponente, die da zumindest für mich wesentlich war.
Psychologische Betreuung oder Unterstützung mehr in deiner Zeit gewünscht?
Ich hatte jetzt in dem Fall auch großes Glück, dass mein Vater auch aus dem Sport kommt und mein Bruder natürlich auch schon vorher bei den Profis war und mich auch ein bisschen mitnehmen konnte. Deswegen hatte ich dann natürlich auch aus meinem Elternhaus heraus viel Unterstützung. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen einfach, dass viele Jungs das nicht haben und dass da eine gewisse Unterstützung dann in gewissen Bereichen dann einfach auch gut tut und auch vielleicht notwendig ist. Weil man, glaube ich, ja auch immer mit berücksichtigen muss, dass ja, ein Profispiel zu machen ist gut, aber dauerhaft dabei zu bleiben, das ist nochmal eine andere Komponente. Und ich weiß nicht, wie viele Jungs ich erlebt habe, die ein Spiel gemacht haben und dann sind sie halt nicht mehr weitergekommen und dann vielleicht in der dritten, vierten, fünften Liga und sowas gelandet, was auch voll okay ist, aber wo man dann, glaube ich, auch einfach einen Umgang mitfinden muss, ne? Und ich glaube, man vergisst das immer, dass es halt ein minimaler Teil schafft, wirklich in dem Fußballbusiness anzukommen und ganz viele Jugendspieler das einfach nicht schaffen. Aber was passiert mit denen dann eigentlich? Und wenn du dein ganzes Leben lang, auch ab der Jugend, bei mir war es mit 12, 13 Jahren, wo ich meine Jugend dann auch nach dem Fußball ausgerichtet habe, wenn ich mir dann überlege, dass ich vielleicht kein Profi geworden wäre, dann hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Und da wäre vielleicht für mich dann schon auch eine kleine Welt zusammengebrochen, dass ich das nicht geschafft habe. Und da ein bisschen Betreuung und Unterstützung zu bekommen, ist, glaube ich, was sehr lohnenswert ist.
Ich glaube, er hat jetzt so viele Sachen aufgezählt und. Aber für mich ist entscheidend nur immer, kann einer kicken oder kann einer nicht kicken.
Und aber das können sehr viele kicken, aber die setzen sich nicht immer alle
durch. Du brauchst auch das Quäntchen Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck bist. Ganz einfach. Ja, nehmen wir jetzt unsere grandiose U17-Nationalmannschaft, was Vize-Weltmeisterin. Man wird jetzt in der Zukunft dann in den nächsten, sage ich mal, 2-3 Jahren sehen, wie viel schaffen es von denen, so wie er es auch richtig angesprochen hat von den Jungen, wie viel schaffen es jetzt wirklich dann jetzt in dem Profibereich, wie viel schaffen es die Karriere überhaupt so zum Gestalten, wie es die, wie es das du als junger Bub auch wünschst. Also ich glaube, trotzdem geht es nur immer um das, dass Trainer heute sehen, kann einer Fußball spielen, kann einer kicken oder nicht. Also egal, ob das jetzt der vom Jahrgang her ich anders bin, wie er natürlich, aber das ist nur immer das Fußballerische, ist nur immer das Entscheidende. Und dass die Spieler heutzutage, die jungen Spieler, mit ganz anderen Themen auch konfrontiert werden, hat man eh gesehen bei der U17, wenn ich den Spielern da zugehört habe, toll, hat man gut getaugt, aber es ist noch nicht der Erwachsenenfußball.
Und das ist ja das Spannende, diese Transformation dann eben.
Aber das wollte ich nur fragen, den Johannes, das wird mir gut, Entschuldigung.
Na, er hat einen Vater, der was auch schon sehr, sehr
lange und dann dabei. Zwei Jahre älteren Bruder, der genau denselben Weg gegangen ist.
Also,
das ist ein Vorteil. Also, zumindest.
Wo er immer schauen hat können,
das Wissen obwohl
da wird man. Da kann ich was mitnehmen, da kann ich was mitnehmen.
Aber was mich interessieren wird, weil gerade der Johannes das auch mitbekommt, bei der Wiener Austria gibt es ja von vielen Seiten, ich würde fast sagen, diesen hehren Wunsch, dass man mit jungen Spielern top erfolgreich ist und im Idealfall die dann auch weiterverkaufen kann. Nicht? Und jetzt hast du dort einen Maybach, dann hast du einen Österreich, einen Markovic, einen Dukwe. Das alles ist jetzt 20, da können wir sagen, aber natürlich noch zählt die Erfahrung, ja klar. Ja. Aber was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, eben aus der eigenen Erfahrung, ist da die Erwartungshaltung von vielen Menschen eine möglicherweise nicht richtige, weil man eben da auch sagt, ein 17-, 18-Jähriger soll plötzlich an 25-, 33-, 34-Jährigen oder der Bazurek den Ranftl 1:1 ersetzen. Gehen da manche einfach von einer falschen Annahme aus, dass wenn einer U17 Vize-Weltmeister wird, heißt das nicht, dass er am Wochenende drauf ein Wiener Derby spielen kann in der Fußball-Bundesliga in Österreich? Oder sehen die das falsch oder sehen wir das falsch? Ich weiß es nicht. Kann man das überhaupt einordnen?
Na, also da würde ich schon auch dir recht geben. Ich glaube, ja, eine U17, eine U19 Weltmeisterschaft zu spielen, selbst in der U23 zu spielen, ist eine ganz andere Komponente, als dann ja in der österreichischen Bundesliga zu spielen, im Herrenfußball wirklich auch. Das macht einen Unterschied, das ist gar keine Frage. Ich finde einfach, dass ich glaube, man ja 17-, 18-jährigen Jungs auch Zeit geben muss, wie gesagt, sich an dieses Profi-Dasein, an den Herrenfußball auch zu adaptieren. Es mag vielleicht mal einen geben, einen 18-Jährigen, 19-Jährigen, der von seinen physischen Komponenten schon so weit entwickelt ist. Ich erinnere mich da immer an Jonathan Tah damals, das war 96er Jahrgang, Karl, zwei Jahre alt. Die schon gewisse Komponenten mitbringen, wo du sagst, die sind schon reif, dort auch mitzuspielen und auf diesem Level auch dauerhaft zu performen, weil na klar kann es mal sein, dass ein 17-, 18-Jähriger auch mal spielt und jeder sagt, boah, das war jetzt ein Topspiel, aber konstant auf diesem Niveau zu spielen ist halt auch nochmal eine neue und andere Komponente. Und ich habe auch persönlich viele Spieler erlebt, die dann halt ins kalte Wasser geschmissen wurden und dann einen Leistungseinbruch hatten nach wenigen Spielen oder sich verletzt haben, weil diese Belastung einfach für den jungen Körper dann auch zu hoch war, weil sie sich nicht so schnell adaptieren konnten. Und wenn du halt gleich bei dann über 100% performen musst, ja, dann kommen auch sowas wie Verletzungen. Und deswegen glaube ich, tut man einem jungen Spieler damit auch keinen Gefallen, ihm diesen Druck dann aufzuerlegen und zu sagen, ja, mit 17, 18 musst du irgendwie schon bei den Profis Stammspieler sein. Ne? Ich glaube, ein Verein sollte die Möglichkeiten im Kader schaffen, dass Jugendspieler auch immer die Möglichkeit haben, dort reinzurutschen und Spielpraxis und Spielminuten zu sammeln, weil letztendlich geht es nur über diese Spielminuten. Man kann sich nur darüber adaptieren, aber ich glaube, man darf nicht diese Erwartung haben, dass jetzt einfach 4-5 Jugendspieler mal eben hochkommen und dann so in der Liga einfach oder in der Mannschaft
mitspielen. Und der Trainer ist ja unter Druck. Und der Trainer ist ja unter Druck. In einer Weise, das ist immer das, was ja auch das Schwert ist. In einer Weise fordert man immer die jungen Spieler, ja? Aber man fordert aber auch erfolgreich zu sein.
Ja, genau.
Nur, wenn du jetzt da so fünf junge Spieler jetzt da in die erste Mannschaft gibst, wirst du sicher über die Saison nicht erfolgreich sein. Wenn du jetzt auch so, du musst, junge Spieler brauchen die gewisse Zeit, sich daran zum Gewöhnen, an das ganze Tempo, an das ganze Körperliche. Und das ist halt immer der springende Punkt, wie schnell schaffen es junge Spieler, sich an das Tempo, an dieses Körperliche zu gewöhnen. Und das ist immer ein Sprung, den was du als Trainer oder was auch als Spieler, natürlich jeder Spieler will schnell. Ja. So sind wir halt. Ich glaube, man spielt Fußball, um sehr erfolgreich zu sein und schnell weiterzukommen. Aber es kommen halt natürlich dann Komponenten dazu. Du weißt nicht, was im Verein los ist, was in der Mannschaft los ist, wie steht die Mannschaft selber da. Ich glaube, ein bisschen ein Beispiel haben wir jetzt bei Sturm Graz. Sehr viele junge Spieler jetzt da, aufgrund jetzt von Verletzungen der älteren Spieler. Und da jetzt den Erfolgsdruck bei Sturm Graz aufrecht zu erhalten, wird für die jungen Spieler auch nicht einfach zu sein. Und da sieht man einfach, wie schwierig das dann auch für junge Spieler sind. Diese U17-Spieler haben großartige Leistungen gebracht. Ja. Zwei, drei Spieler, muss ich sagen, sind ja wirklich körperlich, die schauen schon wirklich sehr robust aus. Also da kann man schon sagen. Aber jetzt kommt es dazu, was der Johannes auch sagt. Es kommt das Tempo jetzt dazu, es kommt das Körperliche und vor allem die Schnelldenkende dazu. Und das wird man sehen und da kann man jedem jungen Spieler nur alles Gute wünschen.
Inwiefern war das, weil Sie Ihren Bruder vorher schon erwähnt haben und natürlich Ihren Vater, Ihr Vater selber auch Fußball gespielt, Abwehrspieler gewesen, Trainer gewesen, Bruder kennen wir glaube ich auch alle zu gut, noch in der deutschen Bundesliga unterwegs bei Freiburg, 2 Jahre älter als Sie. Wie wichtig war vielleicht auch dieser Bruder, der kleine Johannes, der dem großen Max nacheifern wollte, der diesen Weg auch gesehen hat. Mhm. Auf der anderen Seite, wie schwierig war es manchmal, wenn man sieht, okay, der Bruder ist schon so weit, aber ich bin 2 Jahre jünger, das zu akzeptieren, dass man 2 Jahre jünger ist, ist sicher auch eine spannende Geschichte, oder?
Ja, schon, durchaus. Ich muss sagen, mein Bruder und ich hatten eigentlich immer schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis und haben uns auch sehr viel ausgetauscht. Damals in Bremen hatten wir auch 2 Wohnungen nebeneinander. Ganz zusammen wohnen wollten wir dann doch nicht.
Und ich war gerade gestorben, warst du?
Ein bisschen Zeit für sich brauchen wir ja auch noch, ne? Und ein bisschen Privatsphäre. Aber
ältere Bruder.
genau. Aber nein, das mir persönlich hat das natürlich schon auch immer gut getan. Aber ich glaube, auch meinem Bruder hat es gut getan, da jemanden zu haben, mit dem man sich auch über Spiele, über Training austauschen kann. Gerade für mich als junger Spieler war es teilweise so, dass ich nach jedem Training auch wirklich platt war, weil das für mich fast nahe einem Spiel kam, auch von den ganzen, was drumherum alles passiert ist. Genau, also dieses, genau. Und deswegen, mir persönlich hat es sehr geholfen, dass mein Bruder einfach auch da war. Mir hat es natürlich auch hier und da mal so ein bisschen Druck gemacht, weil das ist ja auch ganz klar, wenn der Bruder irgendwie schon etwas vorlebt und schon 2 Jahre weiter ist, dann hat man auch für sich oder entwickelt man für sich den Anspruch, da irgendwie auch hinzukommen. Aber gleichzeitig ist das auch etwas, wovon man viel lernen kann und wo man auch ein bisschen Motivation von schöpfen kann. Ne? Also das ist ja so, es bereichert einen auch. Also es ist so beides dann wieder. Ne? Auf der einen Seite auferlegt es so ein bisschen Druck und auf der anderen Seite hilft es einem aber auch ganz viel zu lernen und vielleicht auch dann schon Schwierigkeiten, die mein Bruder durchleben musste oder hatte, etwas einfacher gehabt zu haben, was auch nicht immer gut ist, aber was sicherlich auch manchmal hilfreich sein kann.
Ja, schwierig ist auch, weil es immer wieder mit dem Bruder verglichen ist. Ja, und das musst du erst einmal aushalten. Ja. Das Ganze, es gibt so viele Brüderpaare, also kann sie aus der eigenen Familie, mein Bruder war, aber der ist immer dann mit mir verglichen worden. Wenn er beim Wiener Sportclub seine 2, 3 Bundesliga-Einsätze gehabt hat, aber er ist immer wieder mit mir verglichen, obwohl das ein ganz anderer Spielertyp war und auch sonst ein anderer Typ war. Und genauso ist da. Also es ist auch immer gefährlich, wenn du einen Bruder hast, der was schon erfolgreich da drinnen ist und jetzt sollst du nachkommen.
Ja, das ist schon auch etwas, was ich irgendwie auch erstmal lernen musste. So, ne? Also bei uns war es so, mein Bruder ist Mittelfeldspieler, ich bin Stürmer, deswegen hat sich das nicht unbedingt zwangsläufig ergeben, dass man so direkt miteinander verglichen wurde, aber der Weg wurde natürlich schon verglichen. Ne? Was macht dein Bruder, was machst du?
Wann debütiert er? Richtig, wann Spiel? Erste Tor, ganz war er U17, genau. Kader dabei, ist er dabei?
Und sich davon Thema, so ein bisschen unabhängig zu machen und wirklich auch zu versuchen, seinen eigenen Weg zu gehen und da nicht etwas nachzueifern, was man selber ja auch gar nicht ist, sondern was halt eben der Bruder ist. Darum geht's, glaube ich, und das muss ich auch erst lernen. Ja.
Wie ist da der Austausch? Also verfolgt er deine Leistung? Schreibt er dir? Gratuliert er zum Beispiel zum gestrigen Spiel?
Vorm Spiel gibt es immer eine Nachricht. Viel Erfolg. Und
viel Erfolg.
Viel Erfolg, da sind wir ganz stumpf. Okay. Und nach dem Spiel kam Gemma-Pfeilchen. Ja, da haben wir auch einen kleinen Schmäh, sagte er immer.
Ja.
So einen kleinen Schmäh haben wir da dann auch immer drin. Aber wir verfolgen einander die Spiele, sind auch sehr interessiert daran.
Einfach, seid ihr auch manchmal im Stadion gegenseitig? Oder geht sich das?
Das geht sich eigentlich nicht aus. Ja. Nee, das geht nicht. Das ist so deckungsgleich, das. Ja.
Gemma Werder könnt ihr jetzt beide schreiben, oder?
Bitte?
Gemma Werder.
Ja, das kennen wir jetzt beide.
Geschreiben, oder?
Ja. Das schaut aktuell nicht so rosig aus, oder?
Ja, aktuell ist, glaube ich, auch ja, ein bisschen Unruhe auch im Verein, in der Mannschaft vielleicht auch, so wie ich das beobachten kann. Ich muss sagen, Werder Bremen bin ich nicht mehr so nah dran, kenne selber auch nicht mehr ganz so viele Leute, gerade auch in der Mannschaft. Aber ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass sie da irgendwie so den Turnaround schaffen, obwohl das schon eine verzwickte Situation ist mit St. Pauli und Bremen da so auch. Ne? Also ich weiß gar nicht so richtig, was ich da sagen soll. Besser gar nicht hinschauen, nein. Nein, aber tatsächlich ist in der Bundesliga dann immer der Verein, wo mein Bruder und in dem Fall Freiburg die Mannschaft, die ich supporte.
Ist klar.
Und
mit Sladi Junusovic schon einen Austausch gehabt letzte Woche noch?
Ja, genau. Ja, mit Sladi habe ich ja tatsächlich 3 Jahre zusammengespielt. Ja. Der hat mich ja auch so ein bisschen begleitet, war für mich damals auch tatsächlich ein wichtiger Ansprechpartner und jemand, von dem ich lernen konnte, war den jüngeren Spielern auch sehr zugewandt, hat immer ein offenes Ohr auch gehabt und deswegen sind wir auch immer irgendwie so gut miteinander geblieben und hatten dann auch nach dem Spiel kurz einen Austausch und ja, ihn schätze ich sehr.
Hat eigentlich Johannes Eggestein ein Andreas Herzog Bremen-Trikot zu Hause? Ich frage es einfach nur, wenn man in Bremen Nachwuchs aufwächst, oder ist das schon so weit weg, dass ich...
Ich habe mal Hilton-Trikot.
Ah, okay. Ja, ja. Ja.
Für Andreas Herzog, ja. Ja, das war dann doch vielleicht ein bisschen zu viel.
Ja,
das tut mir leid.
Miku oder Hilton oder was.
Ja, genau. Ja. Das war schon...
Ja, vielleicht hat der Papa gesagt, schaut. Ja. Ich habe sie nie spielen gesehen, aber der war nicht so schlecht damals. Apropos,
Der Peter hat einen Otto Reagl Trainingsanzug zu Hause, oder?
Na, ganz unlustig.
Den bringt er jeden Sonntag. Eine Frage,
die auch... Wollte mich einmal holen. Muss mich
dazu. Otto Reagl wollte dich einmal holen.
Er hat mich einmal beobachten lassen. Ja, damals bei 1860 haben wir gegen Rot-Weiß Essen in Essen gespielt. Da war er. Bei Bremen. Und ich war damals ja relativ erfolgreich bei 60 und wir haben doch in Essen gespielt, was nicht einfach ist auf der Hafenstraße, und habe dort aber sehr überzeugend gespielt und da ist ihm der Wink gekommen, hoppala, Otto Rehagel, es winkt dir da, aber...
Vorm Spiel noch, viel Glück und
nach. Nein, das habe ich im Nachhinein alles erfahren, und weil er ist ja damals immer auf ältere Spieler gestanden, und aber, wie gesagt,
Hat sich nicht ergeben. Und den Trainingsanzug gibt es auch nicht.
Nein. Die gibt es gar nicht mehr, diese Gedächtnisanzug.
Die Motten aufgefressen.
Ein netter Mensch.
Ja. Weil ich die Community vorher schon erwähnt habe, Johannes, dann kommen ja auch immer dann die Fragen, wer war Ihr liebster Mitspieler, Gegenspieler? Welchen liebster Mitspieler, muss man dem Bruder sagen? 60 Spiele gemeinsam oder nicht? Oder gibt es einen,
wo du sagst, nein? Muss ich ganz klar meinen Bruder nennen.
Dann konkretisieren wir es ein bisschen, weil der Christ hat gefragt, wer ist denn der liebste Sturmpartner? Mein Bruder geht da jetzt nicht, weil der ist ja kein Stürmer.
Dann würde ich... Max Kruse oder Claudio Pizarro, damals in Bremen, das waren schon sehr gute Mitspieler. Und gerade vom Claudio Pizarro habe ich noch eine Menge mitgenommen, auch wenn er schon durchaus ein bisschen älter zu der Zeit war, mit 39 und dann bis 41 noch gespielt. Aber war auch ein sehr professioneller Spieler, muss man auch dazu sagen. Deswegen konnte er, glaube ich, auch so lange spielen. Aber einfach seine Verhaltensweisen auf dem Platz und welchen Spirit er auch so an den Tag gelegt hat. Also war immer gut gelaunt, kam in die Kabine, hatte mal einen Spruch auch gehabt. Einfach Spaß an dem Spiel gehabt. So, ne? Und das ist schon etwas, was ich auch sehr von ihm mitgenommen habe, diesen Spaß an diesem Spiel nie zu verlieren, bei aller Ernsthaftigkeit auch. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Komponente. Und deswegen habe ich auch immer gern mit ihm zusammengespielt, weil er auch immer sehr, sehr locker und gut drauf war.
Ja. Was haben Sie von Max Kruse mitgenommen?
Max Kruse war auch...
Spaß, oder?
Bitte?
Spaß.
Spaß hat er viel gehabt, glaube ich. Nein, mit Max habe ich mich eigentlich auch ganz gut verstanden. Ich war damals noch ziemlich jung. Max war jetzt außerhalb des Sports nicht so mein Vorbild, aber auf dem Platz.
Auf einer Pokerei.
Ja, das konnte er sehr gut. Ja, das konnte er sagen. Das konnte er sehr gut, aber auf dem Platz war es auch ein sehr intelligenter Spieler, hat sich wahnsinnig gut in den Räumen bewegt und finde ich, außer dass er halt ein Linksfuß ist, sehr ähnlich auch zu meinem Spielertypen. Da zu der Zeit konnte ich schon sehr viel lernen von den beiden Stürmern auch.
Was hast du gegen den Linksfußer?
Gar nichts. Was? Ja. Ich bin schon vorsichtig.
Unangenehmster Verteidiger. Ja. Wäre die Frage noch gekommen?
Unangenehmster Verteidiger.
Bisher in der Karriere.
Dragovic im Training.
Ja, Drago kann schon sehr unangenehm sein, das stimmt.
Das glaube ich.
Kann schon sehr unangenehm sein.
Aber in der Bundesliga ist sich das nie ausgegangen, oder? Dass sie gegeneinander gespielt haben. In der Zeit, wo Drago.
Wir haben uns, glaube ich, verpasst.
Ja.
Drago war
Leverkusen lang?
Wie lang war er? 2 Jahre?
Leverkusen war er.
Zwei Jahre. Zwei Jahre.
Ich glaube, da war er dann schon in Russland, bei Kiew?
Kiew.
Ja. Ukraine, nicht Russland. Nein, aber ja, oder da gibt es viele unangenehme Verteidiger eigentlich, ne? In der Bundesliga. Aber ja, sag ich mal, Drago ist schon sehr unangenehm auch. Also, wenn du den hinter dir hast und der von hinten angerauscht kommt, dann sagst du lieber, komm, nimm den Ball.
Auch für ihn gilt, besser in der eigenen Mannschaft haben.
Ja, besser in der eigenen Mannschaft haben.
Weil sich ja Menschen auch ihm entwickeln und weil sie es ja auch schon erwähnt haben, dass sie mit Stefan Helm beim LASK schon gemeinsam gearbeitet haben, wird sich Stefan Helm entwickelt in der Zeit. Man hat sich ja dann ein paar Jahre nicht gesehen, dann jetzt wieder eher in einer anderen Rolle als Cheftrainer. Mhm. Zu Ihrer Sicht, wie...
Ich muss sagen, ich habe ihn immer auch so ein bisschen am Rande mitverfolgt, auch bei St. Pölten dann, als er da gearbeitet hat. Und ich hatte, wie gesagt, auch schon damals seine Sichtweise auf den Fußball. Er war damals auch für das Offensivspiel beim LASK zuständig und Emi, also Pogatetz, damals für das Defensivspiel. Und ja, seine Art und Weise, wie er auch dann vor allem das Offensivspiel damals bei uns geprägt hat, fand ich interessant und ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und dann, wie gesagt, habe ich ihn so ein bisschen mitverfolgt und er hat sich, glaube ich, absolut vom Co-Trainer dann auch zum Cheftrainer entwickelt und finde ich, ist sehr klar in seinen Ansprachen und kann jedem Spieler auch so ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ja.
Ja. Sehr schönes fast Schlusswort, möchte ich sagen. Weiß nicht, Martin, hast du noch ein Thema, das du gern anschneiden würdest? Oder Peter, du eins?
Sehr viel gesagt worden. Sehr aufschlussreich, was er gesagt hat heute, muss ich wirklich sagen.
Dann noch die letzte Frage. Jetzt geht's wieder öffentlich nach Hause, weil Sie nutzen ja auch öfter die öffentlichen Verkehrsmittel. Dann werden Sie da ja eigentlich erkannt. Also wenn Sie in der U-Bahn drinnen stehen, sagt einer, oh, da drüben ist der Eggestein oder...
Ja, Max, hallo. Ja, genau.
Ja, nein, die Wiener sind eigentlich dezent und das mag ich. Also nein, da wird... Doch, natürlich. Doch. Doch, aber... Das sind 4 Stationen und das ist total angenehm mit der Bahn, muss ich sagen. Und die Verbindungen in Wien allgemein sind auch gut. Es kommt hier und da dann mal, wenn man im Café ist oder auch in der Bahn, kommt so, ja, viel Erfolg fürs Wochenende und ihr macht das so. Also,
selten im 14. unterwegs, ne?
Da war ich tatsächlich noch gar nicht. Aber nein. Ja, deswegen. Ja, ich finde es total angenehm.
Dann sage ich Dankeschön, Johannes, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben nach dem Derby-Erfolg gestern. Dankeschön, Peter, dass du heute wieder dabei warst. Und Dankeschön, Martin, dass du heute auch wieder beim Audio
warst. Danke, war sehr angenehm.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war schon wieder vom Audiobeweis. Danke, dass ihr dabei wart. Und nicht vergessen, auf Sky gibt's Fußball pur. Dienstag Champions League, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League und Conference League. Am Samstag geht's dann für Johannes Eggestein nach Altach. Da ist Fußball Bundesliga angesagt. Und am Sonntag gibt's dann auch noch das Spiel LASK gegen Salzburg. Also einschalten und nicht verpassen. Viel Spaß.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.